Hallo und herzlich willkommen zum Stiftungsfest 2022 der Hesela Liot-Gehry-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie hier alle heute zusammengekommen sind und dass wir in so zahlreicher Menge hier zusammenkommen, hier in der Kirche in Hesel heute. 2 Jahre haben wir Pause gemacht. Corona-bedingt war das bestimmt allen bekannt und alle Neuigkeiten, die wir hier in der Stiftung hatten, haben wir über den Gemeindebrief oder in den Abkündigungen bekannt gegeben, aber es gibt bestimmt auch noch einiges, was nicht bekannt ist und was wir heute gerne noch einmal weitergeben wollen. Und auch wenn das Wetter heute nicht ganz mitspielt und das gute Wetter aus den letzten Tagen uns heute ein bisschen im Stich lässt, hoffe ich auf einen schönen Nachmittag und dass wir heute hier in der Kirche zusammenkommen, ist doch etwas Schönes. Der Gottesdienst wird neben dem Kuratorium heute von der Combo einmal begleitet und einmal von Johann Busbum an der Orgel.
Auch ich freue mich, Sie im Namen des Kuratoriums ganz herzlich heute hier zu diesem Stiftungsfest begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz herzlich und sehr doll, unsere Gastrednerin auch begrüßen zu dürfen. Und zwar ist heute Superintendentin Christa Olearius bei uns und sie wird referieren zu dem Thema Lippenstift und Talar, wie Frauen auf die Kanzel kamen. Sie ist seit 2018 Superintendentin in unserem Kirchenkreis, im Kirchenkreis Emden-Leer. Und damit wir Sie vielleicht noch ein kleines bisschen auf eine andere Art und Weise kennenlernen, habe ich zu Hause so eine Box mit unterschiedlichen Fragen drin. Und wer vielleicht von Ihnen schon bei der Bibelwoche hier in Hesel war, weiß jetzt, was kommt. Ich habe die hier in meiner Jackentasche. Das sind kleine Fragen, aber keine Wissensfragen, sondern eher so unter der Überschrift Kennenlernfragen. Und ich würde dich gerne einmal nach vorne bitten, Christa. Das Mikro müsste das so aufnehmen. Hören, verstehen Sie uns hinten gut?
Ja,
super. Also, die erste Frage. Gibt es etwas, das du unbedingt noch sehen oder erleben möchtest, solange du auf der Welt bist?
Also, ich glaube, mein größter Lebenstraum wäre, ein Sabbatjahr zu machen, ein Jahr gar nicht zu machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sowas alles. Und dann mit dem Fahrrad, möglichst vielleicht um die ganze Welt, aber um einen Teil der Welt zu fahren. Und mit ganz wenig Gepäck nur. Das wäre so ein Lebenstraum. Ich weiß nicht, ob ich das jemals verwirklichen werde, aber das ist so irgendwie ein Wunsch.
Das passt vielleicht auch nicht, zu dem Thema, von dem wir gleich hören werden. Ein Lieblingskleidungsstück von dir und vielleicht auch seine Geschichte dazu.
Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich ein Kleidungsstück nennen, was ich jetzt eigentlich nicht mehr so oft, eigentlich fast gar nicht mehr anhabe, aber nächsten Samstag noch einmal, interessanterweise. Und zwar bin ich ja früher in meiner Jugend jahrelang hier, also ich bin ja in Leer, habe ich einen Teil meiner Jugend verbracht und war im BDP, im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und die Pfadfinderinnen und Pfadfinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Kluft tragen. Das soll einfach nochmal deutlich machen, dass es keine großen Unterschiede gibt. Das war immer so ein blaues Klufthemd, so nannten wir das, wo man dann ja auch so ein Halstuch zu umhatte. Und das habe ich natürlich jetzt wirklich ganz, ganz lange nicht mehr getragen, obwohl ich in der Gemeinde, in der ich dann Pastorin war, in Nordhorn auch Pfadfinder gegründet habe. Das waren dann aber christliche Pfadfinder, die hatten dann ein anderes Klufthemd. Und jetzt freue ich mich aber, dass ich nächsten Samstag, da feiern nämlich die Pfadfinder in Leer ein Jubiläum, ich glaube 40 oder 50 Jahre, da wird bestimmt auch was in der Zeitung drüber stehen. Und da sind wir Ehemaligen eingeladen und da freue ich mich, dieses Klufthemd nochmal wieder anzuziehen, weil ich damit auch ganz viele Wanderungen und so verbinde, auch hier durch den Heseler Wald und so. Und das war für mich immer irgendwie ein wichtiges Kleidungsstück.
Eine Frage, die vielleicht auch gar nicht so leicht ist, aber vielleicht fällt sie dir auch ganz leicht, wenn du einen Preis bekommen würdest, wofür?
Ich glaube, ich würde einen Preis bekommen dafür, mit möglichst wenig Gepäck zu reisen. Weil nämlich immer sich alle wundern, dass ich immer alles in so einen kleinen Rucksack reinbekomme, aber das klappt irgendwie.
Eine Frage, die was ganz anderes anspricht, welche Art von Schönheit gefällt dir am besten?
Das kann ich ganz schnell und ganz klar beantworten. Und zwar, ich liebe den frühen Morgen. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als morgens, wenn die Welt noch, wie es in dem Choral auch heißt, ein Morgen ist ganz frisch und neu. ja, wenn man jeden Tag wieder neu anfangen kann, auch wenn der letzte Tag ganz furchtbar war und man Ärger hatte oder Schuld auf sich geladen hat. Gott schenkt uns jeden Tag wieder einen neuen Tag, einen neuen Morgen. Und deswegen mag ich den Morgen so gerne und die Schönheit des Morgens. Also wenn man vielleicht auch Nebel aufsteigen sieht und die Sonne kommt. Und ich finde das so wunderbar, dass wir diese großartigen Choräle im Gesangbuch haben, die das auch so besingen. Und in der Bibel ist auch immer vom frühen Morgen die Rede, in dem Psalm von der Frühe, wo uns Gott die Gnade schenkt. Also das finde ich, ist Schönheit, dieser frühe Morgen.
Und die letzte Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, nette Dinge in die Welt zu zaubern, was würdest du tun?
Ich glaube, in Tagen wie diesen, und ich glaube, das bedrückt uns alle sehr, sehr, würde ich gerne Frieden in die Welt zaubern und die Lüge wegzaubern, weil ich das so frappierend finde, wie viele verschiedene Wahrheiten es im Moment gibt und dass die russische Wahrheit eine ganz andere ist als die von den Ukrainern zum Beispiel. Und ja, also einfach Frieden und dass die Menschen dir nicht so viel Gewalt antun. Das ist jetzt ein negativer Wunsch, aber ja.
Ja, aber in der Umsetzung wäre es ja dann ganz positiv. Alles klar, vielen Dank. Ja, jetzt sind Sie wieder eingepackt. Dankeschön. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Wir haben ja gerade schon mal kurz das Thema gehört, zu dem heute auch referiert wird, Lippenstift und Talar, wie Frauen auf die Kanzel kamen. Und dazu haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und ich glaube, jeder oder jede, zumindest die meisten Personen, haben am Anfang im Eingang einen Zettel für ein Gewinnspiel bekommen. Wir haben uns die Frage gestellt, wann ist denn die erste Frau durch ihre Ordination auf die Kanzel gekommen? Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und natürlich keine eindeutige Antwort bekommen, sondern mussten erstmal recherchieren, was ist denn hier die richtige Antwort. Und da dürfen Sie sich auch gerne mal mit beschäftigen. Wann ist die erste Frau in Deutschland auf die Kanzel gekommen? Diese vier Kästchen stehen für eine Jahreszahl, die Sie gerne einmal eintragen dürfen. Und wir würden die Zettel gleich einmal wieder einsammeln. Wer jetzt noch keinen Zettel bekommen hat und nicht gerade auserwählt ist, dass er keinen bekommt, der meldet sich gerne noch einmal. Wir haben noch ausreichend da. Stifte dürften auch an der Bank liegen.
Jetzt freue ich mich, dass wir die Combo hören und wir geben Ihnen einen Augenblick Zeit, dass Sie ein bisschen überlegen dürfen und können. Und dann würden wir die Zettel im Anschluss einsammeln.
nun an uns, zu berichten, was sich in der Stiftung getan hat. Das letzte Stiftungsfest liegt nun einige Jahre zurück und wir sind froh, dass wir heute in dieser Runde hier zusammenkommen können.
Seit dem letzten Fest hat sich vieles getan, auch in der Zusammensetzung des Kuratoriums. Auf eigenen Wunsch sind unsere langjährigen Kuratoriumsmitglieder Frauke Müller und Arend Dieling ausgeschieden. Durch den Wechsel seiner Pastorenstelle endete auch die Arbeit von Pastor Stefan Bischoff im Kuratorium unserer Stiftung. Er hatte den Vorsitz im Kuratorium inne. Die stellvertretende Vorsitzende war bis dahin auch in der Vakanzzeit Inka Krumme. Ende vergangenen Jahres teilte sie mit, dass sie Anfang 2022 ihre Mitarbeit beenden wolle. Im Januar nahm Inka Krumme zum letzten Mal an der Sitzung des Kuratoriums teil. Auf diesem Wege danken wir den 4 ausgeschiedenen Kuratoriumsmitgliedern, die zum Teil heute auch hier sind, müssen wir dazu sagen, für die Arbeit im Kuratorium der Liud-Gehry-Stiftung und wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute. Da wir davon ausgegangen sind, dass wir draußen unser Stiftungsfest feiern können, hätten wir den Beamer wie sonst nicht einsetzen können, weil das von den Lichtverhältnissen nicht möglich gewesen wäre. Daher zeigen wir heute alles, wie wir es gerade schon einmal gesehen haben, etwas altmodisch auf Schildern. Stefan Bischoff hat in der vergangenen Woche auch noch angerufen und mitgeteilt, dass er heute nicht nach Hesel kommen kann. Er bat aber darum, dass wir die Grüße heute Nachmittag von ihm ausrichten sollen, was wir hiermit gerne machen. Bereits Anfang 2021, mitten in der Corona-Zeit, in der persönliche Treffen von Gruppen nicht möglich waren, kam das Kuratorium zum ersten Mal und bisher einzigen Mal im Rahmen einer digitalen Sitzung zusammen. Mit dabei waren auch 2 neue Gesichter. Zum einen Wilma de Wall und zum anderen Thorsten Harms. Als Beisitzer nahmen sie seither an den Sitzungen des Kuratoriums teil.
Wie gerade bereits erwähnt, war Stefan Bischoff Vorsitzender des Kuratoriums. Bis zu der Zeit, als er die Heseler Kirchengemeinde in Richtung Cuxhaven verließ. Mit der Neubesetzung des Vorsitzes sollte so lange gewartet werden, bis der neue Pastor, die neue Pastorin, den Dienst hier in der Heseler Kirchengemeinde aufgenommen hatte. Letztes Jahr konnten wir daher erfreulicherweise Thalke von Blumenröder als neue Pastorin begrüßen, die fortan auch an den Sitzungen des Kuratoriums teilnahm. Am 18. Januar diesen Jahres fanden dann die Wahlen zum Kuratorium statt, in der Thalke von Blumenröder als Vorsitzende gewählt worden ist und Carsten Bruns als Stellvertreter gewählt worden ist. Dazu zum Kuratorium gehören auch Teda Enners, Johanne Wessels und Imke Dün, die gerade hinten ist und auswertet. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder was mit den Mitteln aus der Stiftung finanziert. So haben wir letztes Jahr den Sandkasten im Gemeindegarten angeschafft und der ist dieses Jahr mit Sand befüllt worden. In Zusammenarbeit mit den Spielkreisen werden wir noch Sandspielzeug besorgen. Einen guten Anreiz hierzu gaben Nele und Elina Reinders, die den Malwettbewerb hierzu gewonnen hatten. Im November letzten Jahres haben wir dann diese Anschaffung im Rahmen eines Lichterfestes gefeiert, an dem auch viele Kinder teilgenommen hatten. Weiterhin wurde auch die Combo finanziell bei der Anschaffung der Mikrofone und Equipment unterstützt, was heute hier oben zum Einsatz kommt. Traditionell wird auch die Finanzierung der Diakonstelle finanziell unterstützt. Das war in den letzten Jahren so und wird auch weiterhin so sein. In diesem Jahr werden wir noch 2 neue Bänke für den Friedhof anschaffen. Der Auftrag ist bereits erteilt worden und wir hoffen mit einer Lieferung im Sommer. Und hierüber und über alle weiteren finanziellen Beteiligungen werden wir im Gemeindebrief berichten.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 5.747 Euro ausgegeben. Damit diese Anschaffungen gestemmt werden konnten, brauchten wir als Stiftung Einnahmen. Diese haben wir in Form von Zinsen auf unser Stiftungskapital erwirtschaften können. Im letzten Jahr sind uns 2046 Euro gutgeschrieben worden. Das ist angesichts des niedrigen Zinsumfeldes ein super Ergebnis. Des Weiteren erhielten wir Spenden in Höhe von 1050 Euro. Unser Stiftungskapital ist inzwischen auf 178.123 Euro angestiegen. Wenn man bedenkt, dass wir erst vor einigen Jahren die magische Grenze von 100.000 überschritten haben, freut uns diese Entwicklung sehr. Allein im letzten Jahr gab es Zustiftungen von 3.376 Euro. Wir sehen, dass viele Spender und Stifter heute Abend anwesend sind. Daher möchten wir uns für die Spenden und Zustiftungen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken. Es ist eine Freude zu sehen, welche Unterstützung die Stiftung auch in den schweren Pandemiejahren erhalten hat. Die Stiftung lebt davon, von vielen Schultern getragen zu werden, und wir sind optimistisch, dass wir diesen guten Weg auch in der Zukunft fortsetzen können. Wer auch heute die Arbeit der Stiftung unterstützen möchte, findet in der Nähe des Bistros nachher zwei kleine Tresore, die gerne gefüllt werden können. Weiter geht es jetzt mit einem gemeinsamen Lied, was Johann Busbom begleiten wird und was auf den Liedzetteln abgedruckt ist. Wie lieblich ist der Mai?
Die Worte genannt, die ich kurz zu Ihnen sprechen möchte. Und zwar gab es vor einiger Zeit eine Ausstellung, ich glaube bei der Reformierten Kirche, die diesen Titel gegeben hatte und eben mal erklärt hat, wie kam es eigentlich dazu, dass es in der evangelischen Kirche Pastoren gibt. Und ich fand den Titel einfach so klasse. Mit Lippenstift und Talar. Es war nämlich eine Besonderheit im letzten Jahr, dass Ihre Gemeinde in Hesel Eine Frau als Pastorin bekam, hatte es bisher ja noch nie gegeben, hier in Hesel, und dass sie hier ordiniert worden ist. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe mal in der Chronik von Hesel geguckt, und da hat es ja tatsächlich, ja, immer Pastoren gegeben. Übrigens zwischen Ende des 16. und Ende des 19. Jahrhunderts, so hieß es, war ein ganz großer Wechsel, ein schneller Wechsel immer. Da hatte es nämlich 27 Pastoren gegeben. Die waren immer schnell wieder gegangen, weil die Bezahlung hier so schlecht war. Aber einige waren auch richtig lange geblieben von diesen 27. Ich fand das nur so interessant. Und der erste Pastor, der hier benannt worden ist, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie der hieß. Er war nämlich vermutlich auch noch katholisch, weil die ganz alte Kirche, die hier stand, ja noch vorreformatorisch war und das ja dann erst nachher evangelisch geworden ist. Es war im Jahre 1510, muss das gewesen sein, Pfarrer Bernd hieß der, und der war eben, so sagt die Chronik, eben vermutlich noch katholisch. So, und danach kann man dann wahrscheinlich irgendwo in den Kirchenbüchern finden, wie sie alle hießen. So, aber jetzt hat also Hesel eine Pastorin, Heike von Blumenröder. Es gab, ich weiß nicht, wollt ihr das jetzt auswerten, die Zahl, die gleich genannt worden ist?
Das machen wir am Ende.
Okay, das machen wir am Ende. Es gab im Jahre 1959 eine Zeitschrift, die titelte, also eine Illustrierte, die titelte »Der Herr Pastor ist eine Frau«. Ein Ereignis von gar nicht abschätzbarer Bedeutung. Und das war es nämlich tatsächlich. Wenn wir überlegen, wenn wir in die Bibel gucken einmal, da ist natürlich noch gar nicht die Rede von Pastoren und Pastorinnen. Da werden zwar so Ämter beschrieben, aber da gibt es das nicht. Und wenn man in die katholische Tradition guckt, hat es das eben auch nicht gegeben. Wie kommt das nun, dass es in der evangelischen Kirche dann irgendwann möglich war? Und leider ist es so, dass das Sprichwort, das geht mir immer sehr schwer über die Lippen, aber es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Krieg ist Mutter vieler oder aller Dinge. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Sprichwort oder diesen Satz. Das fängt beim Reißverschluss oder sowas an. Das hat man auch erst durch die Entwicklung im Militär sozusagen, hat man da irgendwelche Reißverschlüsse und weiß ich was alles entwickelt in der Technik. Und bei den Pfarrerinnen oder Pastorinnen genauso. Dadurch, dass im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg nämlich die ganzen Pfarrer an die Front gerufen wurden, war auf einmal Mangel in den Gemeinden. Und dadurch gelang es relativ schnell, dass Frauen dann auch dieses Amt, diesen Beruf ergreifen konnten. Es war ja gar nicht selbstverständlich, dass Frauen berufstätig waren. Und ich denke, dass wir alle bei uns in den Familien oder vielleicht auch selber von Ihnen, die Sie hier sitzen, auch so eine Biografie haben, wo eine Frau gerne studiert hätte, aber es hieß dann eben, ach, die heiratet doch sowieso, die muss nicht studieren oder muss keine Ausbildung machen. Diese Erlebnisse oder Erfahrungen gibt es. Und deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass es eben auch erst so spät Pastorin gab. Um Pastorin zu sein, musste man studieren, Theologie studieren. In Preußen damals durfte 1918, wurde die erste Frau zugelassen, Theologie zu studieren, 1918, also vor ungefähr 18 Jahren oder sowas, oder irgendwie sowas um den Dreh, ein bisschen weniger. Aber das hieß noch nicht gleich, dass sie dann auch Pastorin werden konnte, sondern sie studierte erstmal. Das kam nun erst sehr viel später. Und um Pastorin zu werden, musste man also einmal Theologie studieren und man wurde dann ordiniert. Die Ordination, das haben wir ja hier erlebt, mit Heike von Blumenröder heißt, dass man dazu befähigt ist und dazu ermuntert wird und das dann auch offiziell darf, dass man Gottes Wort verkündigen darf und die Sakramente, also Taufe und Abendmahl, austeilen darf. Das war also sozusagen die Voraussetzung, dass man überhaupt Pastorin werden konnte. Und Sie sind ja gerade alle gefragt worden, wann die erste Frau auf die Kanzel durfte, also dann eben offiziell auch mit der Ordination. Da bin ich gespannt, was Sie da so aufgeschrieben haben, aber ich habe gerade gehört, dass wir das zum Schluss verkündet. Ich kann nur vorweg sagen, das ist in allen Landeskirchen unterschiedlich gewesen, weil überall mussten bestimmte Gesetze geschaffen werden und es hat auch immer so extra Regelungen gegeben, so Einzelfallregelungen, damit jemand das dann doch machen konnte. Eine der ersten Pfarrerinnen, die eben auch dann ordiniert worden ist, und da können wir gleich mal eben das Bild zu sehen.
Nur einmal, dass man einfach mal so einen Einblick bekommt, so ein Guckmann, wie sie geboren worden ist. Das ist Elisabeth Haseloff. Einfach so, damit sie mal sehen kann, die wollte sehr, sehr gerne Pfarrerin werden und hat dann eben auch tatsächlich, konnte die dann, ich sage jetzt nicht das Datum, ordiniert werden und dann eben auch damit dann auf die Kanzel. Aber es war gar nicht so klar, dass eine Pfarrerin, also dass die wir da gerade gesehen haben, das Gleiche machen durfte wie Männer, obwohl sie sozusagen Pastorin war. Da gab es nämlich ganz gravierende Unterschiede. Wir konnten ja eben das andere Bild aussehen. Das fing einmal rein optisch an, dass Pfarrerinnen dann kein Bäffchen trugen, das sieht man heute auch noch manchmal, sieht man glaube ich auf dem Bild, ne? Sondern so ein Kragen, wie man den von einer Bluse kennt. Das war rein optisch der Unterschied. Sie hatten einen Talar an und dann eben so einen Kragen. Weil, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ursprünglich das Bäffchen eigentlich bedeutet. Wissen Sie, das ist dieses weiße Ding, was wir da immer so haben. Wissen Sie, was das ursprünglich ist, das Bäffchen? Macht man sich gar keine Gedanken drum. Also das Bäffchen ist ursprünglich ein Bartschoner gewesen, weil man eben früher, es ist ja eine preußische Beamtentracht, dieser schwarze Talar, also ist ursprünglich gar kein sakrales Gewand, sondern preußische Beamtentracht. Und weil man dann eben früher ja die Männer solche Bärte hatten, dann wusch man eben nicht gleich den ganzen Talar, sondern konnte immer diesen Bartschoner, also das Bäffchen, auswechseln und waschen. Das war dann nicht so aufwendig. Und ich meine, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch noch das Bäffchen. Ich habe das auch, weil ich das irgendwie so klassisch finde, aber die ersten Pastorinnen hatten eben einfach diesen weißen Kragen. Und das auch nochmal deutlich zu machen, die ist nicht genauso wie ein Herr Pastor. Das war nämlich tatsächlich so. Die ersten Frauen, die dann, auch wenn sie dann schon ordiniert waren, die durften erstens nicht heiraten. Und sobald sie heirateten, mussten sie ihr Pfarramt wieder abgeben. Das hing wiederum damit zusammen, das war übrigens bei den Lehrerinnen auch so, habe ich gehört, ne? Dass die eben auch, die mussten unverheiratet sein, weil man eben meinte, eine Frau würde das eben nicht beides hinbekommen. Aus heutiger Sicht ist das total unverständlich, aber das war eben so. Das war das Erste. Das Zweite war, dass sie keine eigene Gemeinde haben durften, sondern nur mit in einer Gemeinde dabei sein durften. Und bis in die 90er Jahre, als längst schon die erste Bischöfin, da zeigen wir auch gleich ein Bild, jetzt noch nicht, als die längst schon ins Amt gehoben war, bis in die 90er Jahre konnte ein männlicher Kollege sagen, oh nee, ich möchte nicht mit einer Frau in einem Teamfahramt arbeiten. Das hat mich auch erstaunt, als ich diese Zahl jetzt nochmal las. Also die durften, die ersten bekamen also keine eigenständige Gemeinde, wie es jetzt hier der Fall ist, sondern mussten immer zusammenarbeiten, die ersten Pastoren. Und es wird erzählt von einer aus unserer Landeskirche, also aus der Hannoverschen Landeskirche, dass der Superintendent, das war in Basinghausen, kam und ganz entgeistert war, als er hörte, dass eine Frau, damals 60er Jahre, war das für 3000 Seelen, so heißt es in seinem Bericht, alleine zuständig war. Sie darf doch nur 1000, hat er dann mit Ausrufezeichen in diesem Bericht geschrieben, sie darf doch nur 1000 Seelen haben. Aber die Gemeinde hat zu ihr gehalten und hat das dann durchgesetzt, dass die Pastorin daneben damals blieb. Oder von einer Pastorin wird erzählt, dass sie eben auf Langerob zum Beispiel die Kurseelsorge machte oder dass man in bestimmte Einrichtungen kam. Also es war Schritt für Schritt ein Weg, bis eine Pastorin auch wirklich, so wie Teike von Blume das hier macht, wirklich eine Gemeinde auch leitete. Das war der zweite Unterschied. Der dritte Unterschied war, dass diese Ordination erst immer nur eine Einsegnung war. Also, dass der Begriff Ordination fiel dann eben auch erst, als es ein Gesetz dazu gab. Und das war dann die Zahl, die wir ja auch abgefragt haben, das Datum. Deswegen zum Schluss da nochmal also, zu.
Du darfst es gerne auch schon nennen, weil die Zettel sind ja schon abgegeben.
Okay. Das jetzt einfacher ist. Also das war im September 1958 gab es das erste Kirchengesetz. Das war in Lübeck, wo eben deutlich wurde, es darf jetzt auch eine Frau richtig ordiniert werden. Und die erste Frau, die wir eben auch gerade gesehen haben, Haseloff, die ist 1959, also ein Jahr später, ordiniert worden. Das war sozusagen das Datum, was eben ganz offiziell mit Kirchengesetz vorher dann geschaffen war. Hat zufällig jemand diese Zahl genannt? So ungefähr. Sie haben denn viele, wir haben viele von Ihnen viel früher, darf ich mal fragen, wer davor, einmal Hand heben, wer sozusagen davor, egal jetzt, wer sehr viel früher? Ja, 50. Was gab es noch so im Jahr davor? Ja? Später, hat noch jemand noch später geschätzt als 1960? Ja, aber ne, es war aber wirklich ein laufender, also ein langsamer Prozess auch, der in diesen Landeskirchen unterschiedlich war. Und eine ganz interessante Begebenheit, von der wird während des Krieges erzählt. Ich hatte ja gesagt, dass die Kriege sozusagen eine ganz große Bedeutung waren, damit dass das schneller ging, dass Frauen ins Pfarramt kamen. Und es wird erzählt, dass in der berlinischen Landeskirche zwei Pastorinnen, also oder man muss sagen zwei Theologinnen, gerne ordiniert werden wollten, schon im Krieg, also 1943. Und der Präses damals hat dann das auch, okay, hat gesagt, wir machen das, ist ja ein Notfall, wir haben keine Pastoren, Pastorinnen mehr, aber ihr kommt nicht im Talar. Und dann haben diese beiden Frauen, klug wie sie sind, gesagt, ja, dann kommen wir eben, ich weiß zwar nicht, wo sie das im Krieg her hatten, aber dann kommen wir eben in bunten Kleidern. Und das war dann dem Präses zu viel. Und dann hat er gesagt, nee, okay, dann bekommt ihr doch einen Talar und zieht den an. Und irgendwie hat man das im Krieg dann noch bekommen. Aber weil er auf keinen Fall wollte, dass sie da sozusagen in einem bunten Sommerkleid eben mit dem Amt vertraut und dann Sakramentsverwaltung und Wortverkündigung beauftragt werden. Das ist dann die Klugheit der Frauen an dieser Stelle. Kurt Scharf hieß der Präses, der die beiden damals ordiniert hat. Der gehörte übrigens auch der Bekennenden Kirche zu. Aber dann war erstmal ganz lange Zeit eben nichts mehr. Also das war sozusagen diese Notsituation im Krieg. Und danach war dann eben erst in Lübeck 1958 das Gesetz dann da und 1959 die erste Frau, die da dann ordiniert worden ist. Und die beiden Frauen, die habe ich aber, glaube ich, die kommen ja aber trotzdem einfach, das können wir jetzt trotzdem einfach mal hochhalten, weil das sind nicht die beiden Frauen, die 1943 ordiniert worden sind, aber so einfach, um so einen Eindruck zu bekommen, dass die beiden Frauen, damals hießen Hannelore Reifen und Ilse Hertha, die da eben in dem im Krieg schon ordiniert worden sind. Aber nur, dass sie so einen Eindruck bekommen, wie so, was das auch für eine Strenge irgendwie damals ja auch war und ja auch immer noch ist. Es gab dann ein Gesetz, das Pfarrvikarinnengesetz, weil die Pastorinnen, die durften sich auch noch nicht Pastoren nennen, sondern hießen auch immer noch Vikarin. Das war sozusagen der weitere Unterschied. Sie hatten kein Bäffchen, sondern den Kragen. Sie durften keine eigene Gemeinde nehmen in den ersten Jahren. Und sie hießen auch noch nicht Pastoren, sondern hießen Vikarin immer noch. Heute ist eine Vikarin etwas anderes. Heute ist eine Vikarin eine Pastorin, die noch in der Ausbildung ist und noch ein Examen macht. Aber man hat es sozusagen den Frauen nicht gleich zugestanden, sondern gesagt, nee, ihr heißt auch noch Pfarrvikarin oder Vikarin, und die durften eben zuerst auch nicht selber die Sakramente ausführen, bevor das nicht auch im Gesetz dann festgeschrieben war. Der lateinische Ausdruck dafür war damals ein Amt sui generis, also die eigene Art, das auszuführen. Der Druck, der dann von außen kam, war dann stark, weil auch in der Bundesrepublik das dann irgendwann auch den Frauen richtig erlaubt wurde, Stichwort Gleichberechtigung, auch einen Beruf zu ergreifen. Bis in die 70er Jahre hinein, das dürfen wir auch nicht vergessen, durfte ein Ehemann auch seiner Frau ja sozusagen nicht gestatten, dass sie arbeitet. Also er musste das sozusagen richtig offiziell erlauben oder konnte es auch unterbinden. Erst 1973, 74 konnten Frauen dann auch von sich aus sagen, ich bin berufstätig. Und erst 1978 ging es dann in allen Landeskirchen die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, also 1978 in allen Landeskirchen, 1958, also 20 Jahre vorher in der ersten Landeskirche und 78 dann in allen Landeskirchen, dass Frauen die gesetzliche Grundlage hatten, dass sie Pastoren werden durften, dass sie sich so nennen durften, dass sie eine eigene Gemeinde haben durften und dass sie nun egal Bäffchen oder Kragen tragen durften. Also da sind nochmal wieder 20 Jahre vergangen, bis das eben wirklich gesetzmäßig umgesetzt war. Und eine Landeskirche, Schaumburg-Lippe, das ist eine ganz kleine Landeskirche, die hat erst 1991 zugelassen, dass Frauen ordiniert werden und Pastorinnen und damit auf die Kanzel dürfen. Also es ist alles gar nicht so selbstverständlich, dass Falk mein Bruder Pastorin ist, dass ich Superintendentin bin. Das ist alles nicht so schon immer in unserer Kirche so gewesen. Und ich bitte mal, dass wir ein Bild mal eben hochzeigen von... Ja, genau das. Ich weiß nicht, ob jemand von hinten erkennt, wer das ist. Das ist eine Frau, die einen besonderen Kragen hat, in einer so besonderen Landeskirche. Und wir befinden uns mit diesem Bild jetzt im Jahre 1992. Die Frau, die da zu sehen ist von hinten und schwer zu erkennen ist, das gebe ich zu, ist Maria Jepsen. Sagt Ihnen der Name was? Maria Jepsen war die erste Bischöfin, ist in Hamburg sozusagen für Schleswig-Holstein, oder wie das damals hieß, ist die erste Bischöfin gewesen und wird da gerade eingeführt in das Amt. Wir als evangelische Kirche haben ja Bischöfe und Bischöfinnen und unsere Landeskirche, also die hannoverische, hatte natürlich ja auch eine Bischöfin, deren Name eigentlich immer alle kennen. Zeigen Sie mal hoch. Da sieht man sie noch ganz jung. Wie hieß unsere Bischöfin, die wir... Genau, Margot Käßmann. Ich glaube, das ist ein Name, der eigentlich allen immer präsent ist, weil sie einfach in den Medien auch sehr präsent war. Kann sich jemand daran erinnern, in welchem Jahr sie, ordiniert ist sie ja, war sie ja schon, aber in welchem Jahr sie Bischöfin geworden ist? Wenn Sie in Ihrem Gedächtnis kramen, haben Sie da noch eine Idee, wann das... Ja, genau, das war 1999, als sie Bischöfin geworden ist. Sie war ja dann auch von 2008 an EKD-Ratsvorsitzende, also für alle Kirchen, evangelischen Kirchen in Deutschland. Und dann wissen wir ja auch alle darum, dass sie dann eben dann auch zurückgetreten ist aufgrund der roten Ampel und dem Alkohol. Also das war schon damals ja ein ganz großer Aufruhr, der auch durch die Kirche ging, der auch durch die Öffentlichkeit ging. Aber ich glaube, sie hat das gut gemacht, dass sie dann auch zurückgetreten ist. Heute ist sie ja immer noch ganz populär und hat, glaube ich, so einen Podcast und macht eine Zeitschrift und gibt auch wirklich immer, schreibt gute Texte noch. Also eigentlich schade auch, dass sie nicht mehr für uns als Kirche präsent ist. Ja, mittlerweile, wenn Sie mich jetzt fragen, ja, wie ist das eigentlich, wie ist heute das Verhältnis von Pastorinnen und Pastoren? Wir haben in der hannoverschen Landeskirche ungefähr 1800 Pastoren und Pastorinnen, also jetzt in unserer Landeskirche, die geht ja von Borkum bis in den Harz hinein. Davon ist man im Moment so immer, es sind ein Drittel etwa Frauen. Viele Frauen haben aber auch eine Teilzeitstelle. Und im Moment ist es aber so, dass bei den Vikariatskursen tatsächlich auch mittlerweile Hälfte und manchmal sogar mehr Frauen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
Ja.
Hälfte.
Hälfte,
ja. Also es gleicht sich so ein bisschen an. Es gibt durchaus auch Kritiker, die mittlerweile auch sagen, oh, und dann von der Feminisierung des Pfarrberufes sprechen. Aber das kann man eigentlich noch nicht sagen, weil sozusagen das eben höchstens so 30-40% im Moment sind. Und wenn man dann den Begriff Feminisierung des Pfarrberufes hört, dann ist da natürlich immer eine negative Konnotation, weil man dann denkt, dann ist der Beruf gesellschaftlich nicht mehr so anerkannt. Weil es ja leider so ist, dass viele weibliche Berufe eben gesellschaftlich nicht so anerkannt sind, obwohl sie dringend notwendig sind. Ich denke an die Pflege, an Kita-Bereich, Grundschule und so. Das waren so einige Stimmen, aber grundsätzlich haben wir natürlich im Moment das Problem, dass es viel zu wenig gibt, die überhaupt Theologie studieren. Leider. Ich möchte noch ein Wort zum Schluss sagen, die beiden Frauen, von denen ich sprach, die eben sagten, sagen Sie bitte, wenn wir nicht ordiniert werden im Talar, dann kommen wir in einem bunten Sommerkleid. Da hat eben auch die eine von den beiden, die Ilse Hertha, gesagt, sagen Sie den Presbytern, bei meiner Einsegnung werde ich nicht anwesend sein. Das war also noch der Satz, den sie noch reingedonnert hat, nachdem sie merkte, mit dem Kleid, das ist ein Argument, aber dann bin ich eben auch einfach gar nicht anwesend bei meiner eigenen Einsegnung. Und das war einfach gewitzt, dass sie so reagiert hat. Mittlerweile gibt es europaweit einen Theologinnenkonvent. Da sind also, das ist jetzt ein Foto, was in Wittenberg 2017 gemacht worden ist, wo sich einfach ganz viele Frauen getroffen haben. Man ist zusammengeschlossen. Konvent ist ja immer der kirchliche Ausdruck für eine Gemeinschaft von Pastoren und Pastorin. Nur einfach, dass Sie mal den Eindruck bekommen, in der skandinavischen Kirche hat man ja oft weiße Talare und auch eine bunte Stola an, also nicht so diese Amtstracht, die wir haben. Und es ist sogar so weit gegangen, dass es mittlerweile Räuchermännchen, als Pastorinnen gibt. Und es hat sich vor einigen Jahren in Finnland hat sich eine Modedesignerin auf den Weg gemacht. Die ist angefragt worden, Mensch, kannst du nicht mal Kleidung entwerfen, die sozusagen spezifisch für Pastorinnen ist? Sie wissen ja, also katholische Priester haben ja oft dieses Collar hinten, diesen kleinen weißen Ding hier vorne drin. In der Weltkirche, sage ich mal, außer in Deutschland tragen das auch die evangelischen Pastoren. Hier machen es auch manche. Und dann deswegen hat dann die Designerin, das ist eine finnische Designerin, hat eben hier so eine, also eben auch, da sehen Sie auch dieses weiße Collarhemd für eine Frau, das hat sie einfach entworfen. In Deutschland sieht man sowas selten, dass Frauen das anhaben, aber wenn man tatsächlich in der skandinavischen Kirche ist oder auch zu internationalen Treffen, da tragen Frauen häufig auch oft dieses Collarhemd. Wir sind da doch immer noch sehr an unsere Amtstracht sozusagen oder eben einfach dann in Zivil gebunden. Ja, also wenn Sie jemand fragt, morgen, wie war das jetzt mit den Pastoren, können Sie sich einfach zwei Dinge merken. Es gab drei Dinge. Leider hat der Krieg das Seine dazu getan, also es war nicht die theologische Erkenntnis oder so, sondern es war durchaus auch der Krieg, die Notsituation, dass Frauen fehlten dass die Pastoren fehlten. Das zweite war, dass es immer individuelle Lösungen gab und Einzelfälle. Und das Dritte ist, was Sie sich merken können, dass es dann erst Gesetze geschaffen wurden und das erste Gesetz wurde 1958 geschaffen und dann das Gesetz, wo das in allen Landeskirchen galt, bis eben Schaumburg-Lippe, das war dann 1978. Also so lange hat das gedauert, bis sich das überall durchgesetzt hat. Und es gab durchaus immer auch muss das, darf das, Jesus war ja auch ein Mann, das ist ja das Argument für die Katholiken auch nach wie vor, dass deswegen es nur Priester geben darf. Und ich weiß, ich bin ganz oft gefragt worden, du bist Pastorin du willst Pastorin werden, darfst du denn dann heiraten? Also ganz oft herrscht das eben auch jetzt noch in den Köpfen, dass Frauen, wenn man Pastorin ist, nicht heiraten darf. Das hängt aber, glaube ich, nicht mit der Entwicklung zusammen, einfach, dass das die katholischen Priester eben auch nicht dürfen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gefragt worden bist. Ja. Insofern freue ich mich, dass wir mit Teike von Bubunach jetzt auch in Hesel eine Pastorin haben, nach 500 Jahren oder noch länger. Vorher hat es ja auch schon eine Kirche gegeben. Nee, diese Kirche ist, glaube ich, von 1742 oder so, ne? Und die Kirchbücher sind ja noch älter. Ja, freue ich mich, dass wir Teike von Bubunach haben. In der Nähe ist ja hier auch Imke Metz noch Pastorin, hier im Planungsbereich. Und ja, das war's. Soweit.
Ja, den ersten Ton haben wir schon gehört. Wir hören noch einmal die Kombo.
What?
Vielen Dank für die Teilnahme an der heutigen Schätzfrage und die vielen kreativen Antworten. Zwischen der frühesten Jahreszahl und der spätesten liegen sage und schreibe 175 Jahre. Aber keine Angst, wir verraten nicht, wer diese Schätzung abgegeben hat. Aber es gab auch viele Schätzungen, die dicht an der Wahrheit lagen. Und wie wir gerade von Frau Olearius gehört haben, fand die erste Ordination einer Frau im Jahr 1959 in Lübeck statt. Somit lautet die richtige Antwort 1959.
1959 hat tatsächlich auch eine Person hier im Raum auf einen Zettel geschrieben. Allerdings konnten wir diesen Zettel nicht werten, denn es stand noch eine weitere Zahl darauf. Deswegen müssen wir tatsächlich jetzt losen. Also Frau Olearius, wenn Sie bereit sind, würde ich Sie nochmal bitten, kurz hier in den Lostopf zu greifen. Denn es gibt tatsächlich drei Personen, die ein Jahr Unterschied hatten zu 1959. Vielen lieben Dank. Ja. Und hier auf meinem Zettel habe ich Wirbo Tam stehen. Der hat das Jahr 1958 geschätzt, also lag sehr nah dran. Komm noch gerne überführen. Also wir haben noch ein kleines Präsent. Du kennst ja Gaut gut mit Frauen und Geschichte, ne? Da kannst du dir noch ein bisschen wieder mit schlau machen und dir noch ein bisschen wieder inlesen. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Frau Olearius für den aufschlussreichen und sehr interessanten Vortrag zum Thema Frauen auf der Kanzel. Vielleicht sogar mit Lippenstift. Wie schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ein kleines Dankeschön haben wir für Sie besorgt, und zwar ein Buch über spannende weibliche Persönlichkeiten, die mit ihren Berufen vorgestellt werden. Ein herzlicher Dank geht zudem an unsere Combo für die wunderbaren Vortragsstücke und an Herrn Johann Busbohm für die musikalische Begleitung an der Orgel. Zudem wäre dieses Stiftungsfest ohne die Hilfe des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde nicht möglich gewesen. Der Kirchenvorstand hat uns in vielfältiger Art bei der Organisation geholfen. Vielen Dank dafür. Gleich im Anschluss an diesen Teil laden wir Sie herzlich ein, noch ins Martin-Luther-Haus zu kommen. Wir haben dort ein Buffet aufgebaut und auch für Getränke ist gesorgt. Bleiben Sie noch, kommen Sie ins Gespräch und lassen Sie den Nachmittag entspannt ausklingen. Wir danken herzlich all denjenigen, die Salate und Snacks und Fingerfood mitgebracht haben, sodass wir eine große Auswahl an Speisen vorfinden können. Herzlichen Dank dafür. Wir möchten Sie bitten, im Martin-Luther-Haus die Maske zu tragen. Beim Sitzen und an den Stehtischen können Sie diese selbstverständlich gerne abnehmen. Die Kollekte heute am Ausgang, die ist bestimmt für die Weltbibelhilfe. Wir laden Sie noch herzlich ein zum Pfingstgottesdienst am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Posaunenchor und mit Frau Pastorin von Blumröde ein. Beim gutem Wetter feiern wir Pfingsten im Gemeindegarten. Bei schlechtem Wetter, so wie heute, weichen wir in die Kirche aus. So, und jetzt hören wir noch einmal die Combo.
Wenn ich ihn nicht sehen kann, vertraue ich ihm.
Bevor es jetzt gleich im Martin-Luther-Haus weitergeht, wollen wir miteinander und füreinander Fürbitte halten. Gott, deine frohe Botschaft verkünden wir in dieser Welt. Egal, welchem Geschlecht wir angehören. Egal, ob ordiniert oder im Priestertum aller Gläubigen. Du befähigst uns dazu. Gott, in deinem Geist leben wir in dieser Welt, egal welchem Geschlecht wir angehören. Und trotzdem sehen wir in unserer Gesellschaft immer noch Spuren der Ungleichheit. Wir bitten dich, dass in dieser Welt keine Unterschiede in der Behandlung von Menschen gemacht werden. Egal, wer sie sind, wo sie herkommen und wen sie lieben. Gott, immer wieder müssen wir in dieser Gemeinde Abschied von Menschen nehmen. Menschen, die geliebt werden und vermisst werden. Wir bitten dich, tröste alle Trauernden und Traurigen. Auch wenn wir in die Welt schauen, sehen wir Trauer, Tod und Angst. Besonders die Familien der Ermordeten in Texas legen wir dir ans Herz. Sprachlos bleiben wir zurück. Und wir können nur darum bitten, dass du ihnen den Trost schenkst, den wir in dieser Welt nicht spenden können. Gott, in deinem Geiste leben wir in dieser Welt, im Geist der Hoffnung und im Geist der Liebe. Darauf hoffen wir und daraus leben wir. Stärke uns in dem Glauben an dich, wenn es uns manchmal doch so unendlich schwer fällt. Komm und begeistere uns in dieser Gemeinde. Und all das, was nun noch unausgesprochen blieb, das legen wir in die Worte, die dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir stellen die Welt und uns unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und der Welt Frieden. Amen.